Solange das eben inhaltlich dein Ding ist und Spaß macht, ist es für dich auch so total in Ordnung, ne?
Eine der größten Erkenntnisse war, wenn ich Sachen in die Zukunft verschiebe, die mir keinen Spaß machen, bin ich umso gestresster.
Es ist wieder soweit, eine neue Folge Zeitneid und ich habe schon wieder einen ganz besonderen Talkgast, der eine ganz andere Vita hat als die Gäste, mit denen ich bislang gesprochen habe. Das macht es immer so spannend und abwechslungsreich. Ich freue mich sehr, dass ich heute mit Siddiq Turhali sprechen darf. Hallo Siddiq.
Ja, hi Miriam, freut mich
Hallöchen.
Hier zu sein.
Ja, wir müssen unsere Zuhörerinnen und Zuhörer mal mitnehmen. Wir kennen uns durch ein Speaker-Event, was wir auch zusammen mit dem Fabian Forell mal gemacht haben. Der DJ, den habe ich ja auch schon mal betalkt. Das war auch total nett. Und wir sind ja eine sehr abwechslungsreiche Runde immer einmal im Jahr für die Sparkassenakademie in Dortmund. Und das finde ich irgendwie toll, dass wir uns da begegnet sind. Denn deine Vita ist auch super spannend und bringt auch, glaube ich, nochmal so eine ganz andere Idee von Zeitmanagement rein. Erstmal stelle ich dich vor, du bist Unternehmer, Investor, Dozent, aber vor allem Gründer für ein ganz spannendes Startup-Unternehmen, was sogar mal bei der Höhle der Löwen auf Vox zu sehen war. Erzähl doch mal.
Ja, absolut. Ja, erstmal nochmal herzlichen Dank für die Einladung, Miriam.
Gerne.
Hab richtig Bock, jetzt mal die ganzen Themen, die wir angehauen haben, nochmal auseinanderzunehmen. genau, also ich habe vor knapp 2 Jahren Cravings gegründet, also Cravings, so ein bisschen hergeleitet aus dem Englischen. Cravings heißt, wenn du Heißhunger hast, sollst du ein bisschen an unser Unternehmen denken, und wir sind gestartet mit einer proteinreichen Alternative, könntest du sagen. Wir haben jetzt Kerne und Nüsse auf die Agenda genommen, haben jetzt beispielsweise auch frittierten Mais etc. im Portfolio, bald auch in den Märkten, und haben damit Sonnenblumenkerne gestartet. Die kennt man eigentlich aus, eigentlich sobald man östlich von Deutschland geht, das ist schon ein sehr, sehr begehrter Snack, also vor allem in Osteuropa sehr gern gesehen. Das sehen wir auch an unseren Kunden, also über irgendwie den nahen Mittleren Osten bis hin tatsächlich nach Vietnam. Da sind die auch relativ krasse Liebhaber. Mhm. Und sind damit ein paar Mal viral gegangen. Dann kamen Märkte auf uns zu, Vox kam damit auf uns zu, sodass wir dann auch die Ehre hatten, beim Höhle der Löwen mitzumachen.
Ja, großartig. Also ich meine, das ist ja so Best Case, oder? Man hat so eine Idee, setzt die um und dann funktioniert es einfach. Also so einfach wird es wahrscheinlich auch nicht sein. War wahrscheinlich auch ein ganz großes Zeitinvestment, oder?
Ja, absolutes Zeitinvestment. Also wenn man bedenkt, dass man am vor allem zu Beginn auch ein bisschen hands-on arbeiten möchte, also auch die Erfahrung in jedem Bereich sammeln möchte. Also wir sind beim ersten Video auf einmal viral gegangen, haben fast 1 Million Leute erreicht. Dann mussten wir erstmal 500 Verpackungen aus A6er mussten wir halt selber einpacken, weil die ganzen Prozesse noch nicht sehr gestimmt haben. Also waren wir gefühlt eine ganze Woche lang im Lager und haben einfach nur gepackt und versandt.
Wahnsinn.
Das war schon crazy. Und das war vor Höhle der Löwen noch.
Ach krass. Und was heißt wir? Wie viel wart ihr da?
Zu zweit. Ich habe mit einem Praktikanten begonnen, der sich dann hochgearbeitet hat und aktuell auch unser Marketing und Branding übernimmt. Ja, waren zu zweit und haben das alles irgendwie versucht hinzubekommen, weil die Prozesse aufzusetzen hätte länger gedauert, als es eben mal selber zu machen.
Wahnsinn. Und dann habt ihr euch im Prinzip eingeschlossen, morgens bis abends, kurz mal was gesnackt, gegessen, geschlafen und dann ging es weiter.
Genauso. Also klar, der operative Alltag geht weiter. Das heißt, wir waren auch durchgehend noch an unseren Laptops nebenbei, aber 80% der Zeit wurde tatsächlich gepackt.
Krass. Jetzt hatten wir ja miteinander gesprochen und mir wird ja auch immer ein bisschen schwindelig, wie so dein Zeitablauf aussieht. Ja, also ich habe ja schon mit vielen Leuten hier gesprochen und ich glaube, keiner hat gesagt, ja, ich habe Langeweile in meinem Alltag oder ich weiß gar nicht, wohin mit meiner Zeit. Aber es ist ja schon wild, was man gerade als Unternehmer, auch Investor und Gründer für einen Tagesablauf hat. Also das geht ja nicht nur in den Tag, sondern teilweise auch tief in die Nacht. Mhm. Erzähl mir doch nochmal oder vor allem unseren Zuhörern, wie so dein Zeitablauf, ich weiß nicht, ob der heute noch so aussieht, aber wie der eine ganze Zeit lang war.
Ja, also es gibt quasi ein paar kompetitivere Jobs, könntest du sagen, wo du einfach relativ viel Zeit reinstecken musst, um zu Beginn erstmal anzulernen. In den Strategieberatungen war das bei mir so, dass ich knapp eine 70-Stunden-Woche hatte. Beispielsweise waren das so Projekte wie ThyssenKrupp Elevator wird verkauft. Ja, das ist auf einmal so ein 17-Milliarden-Euro-Deal. Und da musst du natürlich die ganze Analyse machen, gucken, ob sich das für den Käufer lohnt, was es dann noch für Alternativen gibt, für Perspektiven. Und das dauert natürlich, wenn du fachfremd bist. Also ich bekomme jetzt nicht aus der Aufzugsschiene. Und das war das Coole, als Strategieberater sich da einarbeiten zu dürfen und dann aber innerhalb kürzester Zeit so krass drin zu sein, dass du quasi die Vorstände selbst beraten kannst, ob sich jetzt so eine Investition lohnen würde oder nicht. Das hat dann angefangen mit der Strategieberatung. Danach ging es in die Investition. Also ich war im Private Equity Bereich. Und da machst du eigentlich genau das Gleiche, nur investierst du aus dem eigenen Fondsgeld. Heißt, dann ist die Verantwortung nochmal deutlich höher und dann musst du das Unternehmen von A bis Z auseinandernehmen. Als ich für einen Konzern dann die Investition leiten durfte, habe ich beispielsweise an einem Tag ein Immobilien-Startup analysiert, wo es wirklich um die konservative Immobilienindustrie gängen und da natürlich Digitalisierung reinzubringen, muss erstmal das ganze Geschehen verstehen. Und am Tag danach habe ich, das nennt sich dann Due Diligence, ja, die Unternehmen zu analysieren, hatte ich ein Femtech-Startup, wie man quasi Alternativen, also Software-Alternativen zur beispielsweise Pille darstellen kann und ob wir dann auch in das Team investieren können. Und da geht es dann darum vom Pearl Index, also wie ist die Fruchtbarkeitsmöglichkeit und die Chance, je nach Verhütungsmittel rein zu analysieren, bis hin zu FDA-Approval und TÜV, worauf sie schauen, um quasi so eine KI-gestützte Software auch zuzulassen im Markt. Und da hast du jeden Tag was anderes zu tun, was super cool ist. Auf der anderen Seite frisst das natürlich deine Zeit.
Wahnsinn. Also das ist ja, also unterschiedlicher kann es ja gar nicht sein, oder? Also da musst du ja tief eintauchen, immer in ganz unterschiedliche Materien.
Ja, macht aber total Spaß. Also vor allem, wenn man super neugierig ist und sagt, ey, ich mag es einfach, neue Sachen zu lernen, ist der Job eigentlich perfekt gewesen für mich.
Ja, das ist so irre, weil andere würden sagen, ey, ich gehe am Krückstock und bin kurz vorm Burnout, aber du sagst irgendwie, gut, also 70 Stunden in der Woche. Ich meine, ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie genau ist denn dann dein Tag, also bis wann und wann schläfst du und so? Wie sehen denn 70 Stunden in der Woche aus?
Ja, absolut. Also zu der Zeit in der Strategieberatung läuft es wie folgt. Du hast deinen Kunden und am Montag nimmst du den ersten Flieger oder den ersten Zug, das ist meistens so gegen 6 Uhr und landest dann in irgendwo beim Kunden in Deutschland. Die großen Mittelständler sind ja jetzt auch nicht unbedingt in den großen Metropolen. Da fängst du an und kommst dann quasi Donnerstagabend wieder zurück vom Kunden und das ist, der Alltag läuft so. Frühstückst um 7, dann seid ihr um 8 Uhr beim Kunden, arbeitet eigentlich bis 21 Uhr beim Kunden, dann habt man ein Dinner bis 22 Uhr und danach wird nochmal bis 1:30 im Hotelzimmer weitergearbeitet und dann fängt der Tag wieder von vorn an. Freitags ist dafür ein klein wenig entspannter, je nach Projekt, da versucht man quasi so um 18 Uhr den Tag zu beenden. Was crazy ist, aber man lernt da stressresistent zu arbeiten.
Guck mal, jetzt klingelt schon wieder jemand und will was
ja,
von dir.
Ja, das merke ich, gell? So, ist wieder raus.
aber ich meine, das wäre ja schon hart, wenn du freitags dann frei hättest. Das wäre ja so, dass man denkt...
Freitags frei...
aber das geht ja gar nicht.
Nee, also halt nach 18 Uhr frei, das geht.
Aber was ist denn dann mit so, also ich meine Respekt, wenn man das so kann und wenn man da auch so Lust drauf hat, aber der Körper sagt doch irgendwann so, stopp, also ich brauche mal Sport, ich brauche mal eine Pause, ich muss mal auf der Couch hängen und Füße hoch. Gibt es das bei dir gar nicht?
Doch, also super lange kann man das nicht mitmachen. Das merkt man daran, dass quasi die Juniors, die reinkommen, die lernen das an, wie man dort arbeitet und mit welchem Druck oder unter welchem Druck man arbeiten kann. Und eigentlich ist der Schnitt so bei 2 bis 4 Jahren. Danach ist man raus aus der Strategieberatung. Private Equity ist ein bisschen entspannter. Kommt natürlich auch wieder auf das Unternehmen an. Aber klar, also sobald, ich habe jetzt geheiratet vor 2 Jahren.
Das hast du zeitlich noch reingekriegt, ja?
Ja, das kriegt, also danach kriegt man das nicht hin. Vor allem mit Familie wird es dann super schwierig.
Ja, absolut. Also das läuft jetzt bei dir auch ein bisschen anders, oder?
Familienplanung?
Naja, ich meine jetzt auch mit diesem zeitlichen Vollgas-Modus.
Nee, also ich habe jetzt quasi, das war auch einer der Gründe, warum ich gegründet habe, weil ich mein eigenes Zeitmanagement quasi leiten möchte. Und als Gründer kannst du dir ja die Freiheit nehmen zu sagen, ja gut, das mache ich vielleicht nicht jetzt, sondern wenn beispielsweise nach dem Essen, wenn jetzt ein Film geschaut wird, dann kann ich noch ein paar Mails schreiben. Da kann man sich die Zeit flexibel einteilen, was ich an Selbstständigkeit verdammt liebe. Also du hast deine freie Zeiteinteilung, was super ist. Klar, du musst auf das Team reagieren, aber ich habe jetzt auch kein Team, wo ich sage, ihr müsst 80 Stunden ackern, sondern wenn die mit ihren Fragen durch sind, dann setze ich mich nochmal ran, schaue mir alles an, beantworte wichtige Mails, setze Kalkulationen auf und dann geht der Tag am Tag danach weiter.
Also es klingt ein bisschen mehr nach Struktur bei dir jetzt, ja?
Ja, also ich schaff's tatsächlich immer öfter, um 6 Uhr morgens ins Gym zu gehen.
Immerhin. Aber 6 Uhr ins Gym, da heißt also, du stehst dann trotzdem irgendwie um kurz nach 5 immer auf.
Ja, also eigentlich so um 20 vor und dann geht's da rein und der Tag fängt dann für mich erst nach dem Gym mit dem Duschen an.
Okay. Aber bist du denn auch dann so ein Frühaufsteher? Also schaffst du das mit wenig Schlaf oder mit irgendwie früh aufstehen? Also man muss ja auch ein Typ dafür sein.
Ja, das klappt bei mir ziemlich gut, dass ich morgens aus dem Bett kann und dann dieses Circadian Rhythm irgendwie hinkriege, dass ich dann morgens aufwache, relativ schnell an die frische Luft gehe, ein Glas Wasser trinke und dann passt sich mein Körper eigentlich ziemlich schnell an. Dann versuche ich, also es ist natürlich hart, wenn man nach 22, 23 Uhr schlafen geht, habe aber bei mir gemerkt, unter fünf bis fünfeinhalb Stunden ist inzwischen ein Problem. Also wenn es da drunter wird, länger als 3-4 Tage, dann funktioniert mein Gehirn auch nicht mehr richtig.
Ja, das beruhigt mich ehrlicherweise an der Stelle. Ich denke immer, boah, also unter 8 oder 7 Stunden, muss ich sagen, wird es schon schwierig. Aber deine Frau macht das irgendwie so auch dieses Pensum ganz gut mit oder ist sie genauso drauf wie du? Also seid ihr da beide irgendwie, zieht ihr da an einem crazy Zeitstrang?
Ja, sie arbeitet auch sehr viel. Sie ist Lehrerin und in einer Gesamtschule, da organisiert sie auch noch relativ viel, hat dann Klausuren zu korrigieren, die Unterrichte vorzubereiten. Das nimmt auch seine Zeit und dann ist das natürlich ganz cool, nachdem wir gegessen haben, dass jeder irgendwie an seinen Laptop geht und dann ein bisschen weiterarbeitet. Aber bei ihr kann sie es trotzdem noch ein bisschen besser selbst lenken, weil sie ja feste Zeiten hat, die sie planen kann. Und bei mir, wenn ein Notfall ist, kann es auch sein, dass ich die Nacht durcharbeiten muss, was auch immer mal wieder vorkommt.
Okay. Also, aber ich sehe schon immer, solange das eben inhaltlich dein Ding ist und Spaß macht, ist es für dich auch so total in Ordnung, ne?
Ja, für mich ist, also einer der größten Erkenntnisse war, wenn ich Sachen in die Zukunft verschiebe, die mir keinen Spaß machen, bin ich umso gestresster. Heißt also, ich versuche, unbequeme Sachen irgendwie relativ schnell abzuhaken oder zu delegieren an die Leute, die es halt lieber machen. Das war tatsächlich einer der Punkte, die mich ziemlich oft runtergezogen haben. Also wenn es eine Aufgabe gibt und ich schiebe es einfach in die Zukunft, naja, das bleibt halt irgendwie doch im Hinterkopf und dann muss man das doch erledigen und dann wird die Liste länger. Und ich finde eher, das stresst jemanden, als lange an Sachen zu arbeiten und diese To-Dos nacheinander abzuhaken.
Ja, es gibt ja immer diese Eat-the-Frog-Methode, ne? Also das versuche ich ja mittlerweile auch irgendwie mal anzugehen. Es gelingt mir mal mehr und mal weniger, dass man sagt, okay, die unangenehmen Dinge, die man eigentlich am liebsten gar nicht machen möchte, die macht man als allererstes, weil dann hat man es erledigt und dann kann der Tag beginnen. Hast du da auch für dich so eine Methode gefunden, wie du wirklich diesen ganzen Schwall an Aufgaben, die ja bei dir vorkommen, wie du die irgendwie bewältigst? Weil da ist ja viel drin in deinem Leben.
Ja, da ist sehr viel. Irgendwann wird man aber extern gelenkt. Also wenn man ein eigenes Team hat, dann kommt das Team auf jemanden zu. Das und das muss getan werden. Das und das hast du noch auf der Agenda. Meine Assistentin hilft mir enorm, die administrativen Aufgaben irgendwie zu erledigen. Und dann muss ich eigentlich nur noch irgendwie in den Flieger einsteigen. Und dann hat sie auch schon alles irgendwie hochgeladen und ich weiß dann direkt, wohin, muss nur ein bisschen Copy-Paste machen und kann halt währenddessen an meinen strategischen Punkten arbeiten. Das hilft mir enorm. Davor hat es mich natürlich gekillt. Also so, vor allem administrative Aufgaben, da habe ich gar keine Lust zu. Und in Deutschland ist die Bürokratie jetzt auch nicht super gering.
Das stimmt.
Genau, vor allem, wenn man Unternehmer ist. Und da musste ich jemanden einstellen, die mir irgendwie so ein bisschen ja, unter die Arme
greifen. Erzähl doch mal diese eine Woche. Wir wollten ja vorher, früher schon aufzeichnen, also so ungefähr 1-2 Wochen oder so hatten wir einen Termin, aber da musstest du irgendwie irgendwo hin und diese Woche war echt wild. Erzähl mal, wo du überall warst.
Ja, also ich nenne das meine Deutschland-Ehrenrunde. War quasi, also vorletzte Woche war ich in Dubai für 4 Tage, dann sofort in Deutschland angekommen. Am Tag danach musste ich nach Hannover trainieren zum Balsen CEO. Da haben wir ein bisschen besprochen, weil wir auch beide im Snackbereich sind, jetzt über Krabbies mit Balsen. Ne? Das ist die haben die Marken nicht Leibniz, schlecht. Pickup etc. Von dort aus ging es weiter nach Berlin, auch ein paar Meetings gehabt. Dort danach wieder zurück nach Düsseldorf für einen Tag, damit wir einen schönen Dateabend mit meiner Frau verbringen konnten und direkt danach weiter nach München für 2 Tage. Und dann war die Woche eigentlich auch schon um.
Wahnsinn. Und du weißt dann schon irgendwie noch, wo ist oben und unten, wo bin ich gerade, in welchem Bett wache ich auf und ist es ein Hotel oder bin ich wieder zu Hause?
Nee, tatsächlich nicht. Also irgendwann weiß man es nicht mehr. Also man träumt und dann wacht man auf und sagt, hey, irgendwie ist links neben mir zu wenig los oder es ist irgendwie eine große Decke, ja, und dann merkt man schon, oh damn, ich bin ja gar nicht zu Hause und wenn man irgendwie nachts aufsteht, dann bin ich mir nicht immer sicher, wo ich mich gerade befinde. Das passiert aber wirklich selten, wenn ich relativ viele Auswärtstermine auf einmal habe, also wenn ich wirklich gar keine Zeit habe, wieder nach Hause zu kommen.
Jetzt klingt es ja so, als hast du einfach von A bis Z immer ein Leben auf der Überholspur gehabt. Es lief immer alles rund, erfolgreich, straight. Boah, cooler Typ, der irgendwie einfach genau immer wusste, wo geht's lang und der Weg wurde bereitet. Dabei hast du ja einen sehr steinigen Start gehabt, auch so als Heranwachsender, sage ich mal. 2001 bist du nämlich als Flüchtling aus der Türkei nach Deutschland gekommen. Und das war ja nun mal alles andere als einfach, schätze ich. Erzähl mal.
Ja, absolut. Also ich hatte die Ehre, trotzdem relativ jung hier hinzukommen. Für meine Eltern war es deutlich schwieriger. Ich bin mit 7 hier nach Deutschland gekommen und ich war damals schon in der 2. Klasse in der Türkei. Dann musste ich hier etwas Deutsch lernen. Das, was ein bisschen ein kleiner Bummer war natürlich, dass wir in Rostock gelandet sind. Rostocker Flüchtlingsheim, da war ja der Brand im Flüchtlingsheim 2 Jahre zuvor. Und ich war kurz nach 9/11 dort. Meine Mutter trägt Kopftuch, dadurch hatten wir natürlich relativ viele Konfrontationen, Begegnungen, unbequeme Begegnungen, was kein schöner Start in Deutschland war, aber ich versuche eigentlich immer die positiven Seiten im Leben zu sehen. Ich kann mich jetzt nicht von irgendwelchen Personen nur weil sie weniger wissen und deutlich weniger offen sind als ich, heißt das nicht, dass ich mich jetzt irgendwie verschließen muss und habe einfach meine Positivität beibehalten und einfach das gemacht, was kam. Natürlich, also Blut, Tränen, Schweiß, alles war dabei, um jetzt an diesen Punkt zu kommen. Ich glaube aber, wenn ich durchgehend pessimistisch gedacht hätte und gehandelt hätte, wäre ich nicht dort, wo ich bin.
Also wirklich meinen tiefsten Respekt, das muss man ja erstmal hinkriegen. Würdest du uns nochmal so mitnehmen, wie du den Weg geschafft hast zu dahin, wo du wirklich auch gemerkt hast, ey, ich habe da offensichtlich auch irgendwie ein Talent oder ich habe den richtigen Weg für mich gewählt und es funktioniert.
Ja, um ganz ehrlich zu sein, glaube ich gar nicht an Talent. Ich glaube an harte Arbeit. Und ich bin beispielsweise, ich bin jetzt nicht der Sportlichste gewesen zu dem Zeitpunkt. Ich nehme dich jetzt mal relativ früh mit, ja, und die Zuhörer. Nee. Mit 10 habe ich mit Taekwondo angefangen und habe dann Taekwondo relativ schnell in 3,5 Jahren den schwarzen Gürtel gemacht. Und war danach auch NRW-Meister. Das für mich war dann quasi mein Ziel erreicht. Ja, ich wollte den ersten Dan haben. Passt. So, danach ging es in Basketball rein. Basketball auch relativ spät angefangen, dementsprechend mit 13, habe dann aber relativ viel trainiert, also ich habe wirklich viel trainiert, ich war morgens um 5.30 Uhr joggen, dann bin ich nach der Schule ins Gym gegangen, um danach abends nochmal für Basketball zu trainieren.
Wow.
Und bin dann innerhalb von 2 Jahren in der U16-Bundesliga gelandet.
Aus welcher Motivation heraus? Also hast du irgendwie gedacht, ich brauche das oder ich will es den anderen beweisen oder was war's?
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, was ein großer Faktor ist, dass die Jobs meiner Eltern hier in Deutschland nicht anerkannt wurden. Und wir also vor allem in Deutschland reduziert man ja die Person irgendwie so auf die Accomplishments. Also wenn ich frage, wer bist du, redest du eigentlich meist nicht über, wie es der Familie geht und wie viele Kinder man hat, sondern eher, was für einen Job man hat und welche Preise oder Titel man erreicht hat. Und das habe ich natürlich relativ schnell erkannt und dachte mir, gut, dann muss ich ja irgendwie was kompensieren und habe dann halt losgelegt. Wenn ich ein Projekt mache, dann mache ich es richtig und nicht einfach nur nebenbei. Frisst sehr, sehr viel Zeit, aber macht dann umso mehr Spaß, wenn man dann auch die Ziele erreicht. Und das war im Basketball auch so. Ich bin 1,78, also etwas unter 6 Foot. Heißt, es ist jetzt nicht super groß, aber wenn ich dann irgendwie in der Bundesliga zocken kann, umso schöner für mich. Und das habe ich dann auch auf mein späteres Leben angewandt.
Ja, krass. Also das heißt, es war ja eigentlich schon so ein bisschen in dir drin. Oder du hast dich zumindest irgendwie in dieser Situation gesehen, Gas geben zu müssen. Also deine Zeit im Prinzip immer so zu nutzen, dass es ja irgendwie auch zu einem Erfolg führt, oder?
Ja, also ich finde immer, wenn man sich selbst was erarbeitet ohne Hilfe, schmeckt es doppelt so gut. Bei mir war es, also auch jetzt im Basketball, der Vergleich, ja, während wir bei einem Spiel oder beim Training, während andere Eltern dann die Kinder auch gefahren haben mit dem Auto und dann auch wieder abgeholt haben, ist ja super, dass sie das machen. Wir hatten die Möglichkeit nicht. Das heißt, bei mir war 1,5 Stunden hin, 1,5 Stunden zurück, nochmal der Weg mit dabei. So, das heißt, ich verliere bei einer Trainingseinheit eigentlich 5 Stunden statt 2 und muss dann irgendwie flexibler werden, irgendwie was die Schule angeht, was jetzt einen Nebenjob angeht. Aber das wiederum ist für mich einfach der pure Hustle. Also wenn du wirklich für etwas brennst, bist du auch bereit, deine gesamte Zeit für zu opfern. Und das hat bei mir natürlich immer mal wieder zu kleinen Erfolgen geführt. Und wenn man das irgendwie im jugendlichen Alter schon hat, du steckst extrem viel Zeit rein. Wie gesagt, Schweiß, Blut, Tränen, alles. Und dann erreichst du es aber. Dann hast du quasi diesen naiven Optimismus, dass du sagst, ja, das ist ein neues Projekt, ich habe zwar keine Ahnung davon, aber ich habe ja schon ein paar Sachen erreicht, also könnte ich das eventuell auch erreichen. Es ist nie 100% sicher, aber ein Versuch ist es wert.
Also wirklich super. Vor allem ist es schön, wenn das dann auch tatsächlich so funktioniert. Also ich finde das großartig, dass man das ja aber auch schon so ein bisschen in sich trägt. Und ich habe das Gefühl, dass du das jetzt auch nicht aus einem großen Druck heraus machst, sondern du wirkst auch immer sehr entspannt dabei. Also es ist, weil manche oder ganz viele empfinden das ja schon als harten Druck und Stress. Also so ein permanentes Laufrad und immer dieses zeitliche gepusht sein. Oh, jetzt muss ich aber hier hin und jetzt muss ich da hin und ja, Sport macht mir eigentlich Spaß, aber dann muss ich da auch noch hin und wenn ich wiederkomme, oh, dann ist ja schon so und so viel, dann muss ich ja auch noch irgendwie was essen und vielleicht muss ich noch, keine Ahnung, an den Schreibtisch oder die Kinder müssen noch Hausaufgaben machen. Wie soll ich das denn alles unter einen Hut kriegen? Wie schaffst du das für dich, das so ein bisschen anders oder gefühlt lockerer zu sehen?
Ich glaube, das Umfeld hilft mir dabei. Also wenn ich nach Hause komme und meine Frau sagt, okay, du brauchst jetzt Pause, dann höre ich auch auf sie und nehme mir die Pause. Und,
sehr brav.
ja, also die Person in meinem Umfeld, es ist mir total wichtig, wie sie aufs Leben blicken. Und auch wenn sie beispielsweise jetzt nicht so hart arbeiten möchten, ich respektiere das total und liebe es, dass sie sich auch ihre Auszeit nehmen können. Bei mir muss ich in diese Auszeit gebracht werden und umso mehr respektiere ich sie dafür, dass sie mich quasi in diese Auszeit zwingt. Es gibt natürlich Tage, also jetzt auch hier, ich bin entspannt, weil ich gelernt habe, dass jetzt Stress eigentlich auch positiv sein kann. Und auf der anderen Seite, wenn man wenn man viele Fehler macht, und ich glaube, in Deutschland haben wir das Problem von der Fehlerkultur, wir mögen das nicht so ganz, wir wollen immer ganz lange vorplanen und dann jeden einzelnen Schritt irgendwie prophezeien können mit unserer Analyse und Planung.
Möglichst alles richtig machen.
Genau, das funktioniert halt nicht und ich lebe quasi mit dem Gedanken, dass ich einfach Projekte anfange und wenn sie schief laufen, naja, wir zeigen zwar diese Siege und diese krassen Meilensteine, die erreicht werden, die sind aber bei 10% statistisch. 90% failen da draußen, nur sie reden nicht darüber. Und natürlich, auch hier, ich komme entspannt rüber, Aber ich bin so oft auf die Nase gefallen, dass es inzwischen okay ist, auch mal wieder auf die Nase zu fallen. Und wenn man mit dem Gedanken quasi in den Tag startet, ist alles deutlich einfacher und bringt weniger Stress, als wenn man quasi nur auf einen Erfolg zielt. Das passiert in den seltensten Fällen. Und wenn, dann ist es nicht das eigene Vermächtnis, sondern irgendwie ist da immer Glück dabei, was auch okay ist.
Ja, ja, total. Also das Schöne ist, dass du dich ja auch mit deiner Erfahrung und mit auch deinem Lebenslauf, wo ja auch viel auch Schwieriges drin war, dich sehr sozial engagierst und dir das auch sehr wichtig ist, das jungen Leuten weiterzugeben, die jetzt vielleicht auch sagen, ich habe gar nicht die Voraussetzungen, irgendwie vielleicht mal ein tolles, entspanntes Schulleben, danach einen guten Job oder ein Studium oder das ist dir ganz, ganz wichtig. Was sind denn deine Erfahrungen, wie die Jugend aktuell so auf das Thema Erfolg oder auch Zeit, aber auch Druck schaut?
Bei uns war es so, dass wir quasi, wie gesagt, diesen naiven Optimismus mitgebracht haben. Ich glaube, aktuell denken zu viele Personen zu realistisch, vielleicht sogar zu pessimistisch. Vor allem die Jugend von heute, sie lassen quasi die Kämpfe zu schnell fallen. Sie sind nicht bereit, über sehr viele unbequeme Punkte zu stolpern, um ans Ziel zu kommen. Und dann gibt es meiner Meinung nach, also das, was sich verändert hat, ist, es gibt jetzt zwei Gruppen. Die eine Gruppe, die jetzt deutlich weniger macht auf der linken Seite und die eine Gruppe, die deutlich mehr macht als in der Vergangenheit.
Gesagt wird, Work-Life-Balance ist immer ganz wichtig und die junge Generation ist zu faul geworden auf der einen Seite.
Daran glaube ich eigentlich nicht.
Nee, also ich suche auch immer noch die damit gemeint sind, aber das war ja in der Diskussion. Und auf der anderen Seite die aber sagen, ey, ich gebe hier Vollgas, damit ich eben dahin komme, wo ich hin will.
Ja, absolut. Also es gibt so viele Leute, die da draußen Vollgas geben. Was ihnen meistens fehlt, ist einfach das Netzwerk. Also auch bei mir, ich habe jetzt irgendwie in Top-Positionen gearbeitet mit relativ viel Verantwortung. Am Ende des Tages fehlt mir aber immer noch das Netzwerk, ja, weil ich nicht hier geboren bin und weil meine Eltern oder meine Familie einfach nicht den Zugang hat. Ich glaube, das, was die Leute da draußen verstehen müssen, ist, dass wenn man keinen Zugang oder Netzwerk hat, es einfach Jahre länger dauert. Es passiert nicht einfach eine Intro an Person X, damit man die Idee verwirklichen kann, sondern man muss erstmal in diese Position sich reinarbeiten als Hustler, um ernst genommen zu werden. Und bei mir hat's, also jetzt mit 31, wenn ich die Leute in meinem Jahrgang sehe, würde ich sagen, aus meiner Perspektive, die haben trotzdem noch einen Vorsprung, obwohl ich wahrscheinlich doppelt oder dreimal so viel gearbeitet habe wie sie.
Ach, aber wie genau machst du das fest?
Naja, wie schnell man quasi an die Zielperson kommt. Ja, also am Ende des Tages arbeitest du ja immer mit Partnern. Du bist entweder von Produzenten abhängig, du bist von Vertrieb abhängig, du bist von Intros abhängig. Und das dauert bei mir deutlich länger, als wenn ich jetzt vor zwei Generationen nach Deutschland gekommen wäre.
Okay. Ach, das ist ja interessant. Okay, also das heißt, da haben eigentlich die Auszubildenden oder Studenten haben eigentlich einen ganz guten Weg vor sich oder könnten den zumindest für sich auch nutzen, um dahin zu kommen, wo sie hinwollen.
Es ist ja auch okay, dass man das Netzwerk nutzt. Also dafür ist das Netzwerk ja da.
Aber wie war das denn dann bei dir? Also du hast ja dann auch studiert. Du musstest dann natürlich auch eigentlich erstmal durch eine harte Schule gehen. Wie waren denn dann für dich so die Bedingungen, wenn du sagst, naja, als Flüchtling, super schwierig, meine Eltern, die Jobs wurden nicht anerkannt. Ich musste mich da irgendwie wirklich selber durchschlagen. Stelle ich mir total schwer vor. Wie bist du da vorgegangen?
Ja, also das größte Problem ist, dass das deutsche System auch jemanden daran hindert, auf die nächste Ebene zu kommen. Ein kleines Beispiel dazu. Weil die Jobs meiner Eltern nicht anerkannt wurden, haben wir zeitlich Hartz IV bezogen. Ja, weil sie halt dementsprechend nicht in ihren Jobs, die sie jahrelang, jahrzehntelang gemacht haben, nicht mehr arbeiten konnten.
Mhm.
So. Wenn du das machst und in der Familie arbeiten möchtest, beispielsweise bei mir, dass ich relativ früh arbeiten möchte, ist es so, dass nach 100 Euro Einkommen alles weitere um 80% von der Familie abgezogen wird. Das heißt, wenn ich 500 Euro verdiene, wird 400 Euro beispielsweise vom Wohngeld genommen. Weil die denken, okay, dann arbeitet jemand in der Familie, auch wenn es das Kind ist. Und dann wird das nochmal, also dann brauchen sie ja das Geld nicht. Was mich dazu gebracht hat, okay, wenn ich also Geld verdienen möchte, muss ich ausziehen. So, wenn ich ausziehe, wird das aber nochmal runtergerechnet auf die Anzahl der Mitglieder in der Familie, dass meine Eltern in eine kleinere Wohnung umziehen müssen. So, das heißt aber, wenn ich ausgezogen bin und arbeite, muss ich aber doppelt so viel arbeiten, damit ich mich selbst finanzieren kann bei den Wohnkosten heutzutage und musste dementsprechend auch jetzt im Studium, muss ich deutlich mehr arbeiten als alle anderen, weil ich halt in einer fremden Stadt nicht bei meiner Familie gelebt habe. Mhm. Und das hat sich dann halt so weit entwickelt, dass ich irgendwann eigentlich nicht mehr an der Universität war. Also ich war die ersten 6 Wochen da und dann war ich eigentlich fast gar nicht mehr an der Uni und habe nur die Klausuren mitgeschrieben.
Ach, Wahnsinn. Und dann hast du aber parallel irgendwie gearbeitet und gelernt gleichzeitig, oder?
Genau, richtig. Also ich habe das Glück, dass ich ganz gut in Mathe bin. Das heißt, ich habe eine relativ schnelle Auffassungsgabe. Aber ja, ich habe jetzt auch nicht die besten Noten bekommen, weil ich halt nicht bei den Vorlesungen war. Ich kannte die ganzen Tipps und Tricks nicht und habe mir aber dadurch...
Aber Respekt, dass du das trotzdem so hinbekommen hast, dass du dann da ein Studium durchziehst.
Ja, klar. Auch hier, ne? Man muss einfach Gas geben und irgendwie selber Prioritäten setzen. Und nachdem das geklappt hat, habe ich mir mein Auslandssemester auch selbst finanziert, natürlich auch mit BAföG-Unterstützung. Und das reicht aber halt meistens nicht. Also damals hat BAföG nur die Wohnen, also die Miete fast abgedeckt. Und da war ich in Vancouver und da hat sich quasi eine ganz andere Tür für mich geöffnet. Also kamen die Guys von den Business Schools, genau. Und Leute von St. Gallen, von Oxford, Cambridge etc. Und ich war natürlich in einer komplett fremden Welt, aber habe gesehen, was es für Möglichkeiten da draußen gibt. Und das ist quasi auch das Motto, nach dem ich lebe. Diese Sachen, von denen man nicht mal weiß, dass man sie nicht weiß. Also check ja nicht, dass es das da draußen gibt. Heißt für mich, ich muss mit Leuten drüber reden oder es selbst sehen, dass diese Möglichkeiten überhaupt bestehen. Und danach haben sie gesagt, schau mal, es gibt Position XY, es gibt Stipendien, es gibt diese Unis, die irgendwie gerankt sind. Das heißt, versuchen wir auf die beste Universität zu gehen. Da gibt es einen Test für, geil, dieser Test basiert auf Mathematik. Super, da habe ich schon mal Vorteile. Und dann habe ich es irgendwie geschafft, an eine sehr, sehr renommierte Uni zu kommen für den Master.
Wow, also du hast ja gesagt, du glaubst jetzt nicht so an Talent, sondern vielleicht ist auch mal so ein Spur Glück dabei. Aber Fleiß ist ja auf jeden Fall ein ganz großes Thema für dich, oder?
Genau, also für mich ist 99% Fleiß. Hard work beats talent every time. Das habe ich vom Basketball und ich stehe auch komplett dahinter, weil Talent alleine dich eigentlich nur auf eine bestimmte Ebene bringt. Und irgendwann musst du halt arbeiten. Und warum dann nicht von Tag 1 arbeiten, um solides Fundament zu haben, als irgendwie so brüchig nach vorne zu kommen und dich auf externe Faktoren zu verlassen. Also das ist nicht der Fall. Und das war bei mir auch so. Also ich habe immer hart gearbeitet. Ich habe immer komplett Gas gegeben, um an mein Ziel zu kommen. Oft hat es geklappt, manchmal nicht. Aber aus diesen manchmal nichts sind für mich auch eigentlich gute, positive Erfahrungen entstanden, weil ich sie dann auch auf mein zukünftiges Leben anwenden kann. Und ich habe schon so viele Bereiche gesehen, dass ich inzwischen, würde ich sagen, für 31 jetzt relativ seniorisch irgendwie in den Alltag blicke und mich dementsprechend...
Was heißt das denn?
Ich kann mich halt auf Augenhöhe mit C-Levels unterhalten, von also die jetzt 50 plus sind, 55 plus und jetzt irgendwie Milliardenfirmen leiten, weil ich halt schon relativ viel sehen konnte. Und das basiert auch wieder auf viel Arbeit.
Mhm. Also das klingt wie ein Bilderbuch, aber es ist natürlich, das gehört halt ganz viel dazu. Und jetzt sprechen wir ja auch eben in einem Podcast, bei dem es ums Thema Zeit geht. Und das ist ja auch immer individuell unterschiedlich. Manche lieben es, die Zeit eben da reinzustecken, in Erfolg, in Fleiß, in ich möchte im Job irgendwie nach vorne gehen, ich will besser werden, mich interessieren die Dinge, ich finde es super spannend. Andere sagen, oh, ich brauche aber die Zeit auch für mich. Mir ist wichtig, dass ich dreimal die Woche zum Sport gehe, dass ich auch mal meine Auszeiten mir nehme. Also auch so eine Me-Time, wie ich es immer nenne. Das ist ja im Prinzip jedem individuell überlassen,
Absolut.
Was zu einer Zufriedenheit führt, oder? Also wenn du jetzt sagst, dein Joballtag macht dich zufrieden, ist es ja genauso fein wie jemand, der sagt, ich muss aber ab und zu mal einfach ausbrechen.
Ja, also ich schalte ja auch ab. Ne? So ist es nicht. Also morgens, da ist noch niemand wach, dann habe ich einfach meine Ruhe, die 2-3 Stunden. Abends habe ich meine Ruhe im Urlaub. Also ich habe jetzt bewusst 2 Handys, die ich nutze und Business Phone bleibt halt im Hotel. wenn wir dann irgendwie im Urlaub sind. Auch wenn wir jetzt irgendwie draußen irgendwie am Rhein länger laufen möchten, dann bleibt das Business-Handy zu Hause. Also auf der anderen Seite, ich respektiere jede Zeiteinteilung. Also Hauptsache, man hat Spaß dabei, was man macht. Und für mich auch da, also wenn man dreimal die Woche zum Sport geht, fünfmal die Woche, siebenmal, wie du möchtest, Hauptsache, es macht dir Spaß.
Ja, und es passt halt rein, ne? Genau. Hast du so ein einziges Ding, wo du sagst, ah, das ist aber schon für mich echt so ein Zeitfresser, der mich nervt, oder irgendwas, was immer so wiederkehrt, wo du sagst, Mensch, das müsste ich mal optimieren, oder irgendwie stört mich das?
Deutsche Regulierung.
Behördentum.
Ich glaube, ich bekomme so viele Briefe von Finanzamt, IHK, irgendwelchen Anwälten. Irgendwas läuft immer nicht komplett richtig in jedem Unternehmen, also alle, die ich bis jetzt kennenlernen durfte. Und das frisst halt Zeit, weil du willst ja auch nicht direkt unterschreiben, sondern du musst dir die Dinger durchlesen, schauen, ob das Sinn macht. Und das ist für mich mit Abstand der größte Zeitfresser und hat auch einen sehr großen Space in meinem Kopf, weil du willst ja natürlich sauber arbeiten und dann ist es wichtig, dass du dir auch die Zeit dafür nimmst.
Das können wir natürlich an dieser Stelle schlecht lösen.
Das können wir leider nicht lösen, ja.
Wir reden ja seit Jahren über Bürokratieabbau. Hast du die Hoffnung, dass das irgendwann eintreten wird?
Also jetzt zum ersten Mal dieses Jahr, und das hat sich jetzt relativ schnell gebildet, ist der Fokus auf interne Software, also Deutschland, Software aus Deutschland, extrem groß. Und die Behörden sind auch bereit, diese Lösung jetzt anzunehmen. Ich glaube, dass die Implementierung lange dauern wird. Also ich denke da an 3 bis 5 Jahre Minimum. Aber wir sind an einem Punkt, wo es auf jeden Fall nach vorne gehen wird, aber auch muss. Wir liegen den anderen Ländern gegenüber deutlich hinten, weil das dort schneller einfach geht und effizienter. Aber ich sehe immer wieder, auch als Investor natürlich, viel Software, was auch in den Kommunen jetzt zum Teil genutzt wird. Und ich glaube, das spielt uns Endkonsumenten extremst in die Karten.
Aber das ist ja schön. Also wenn du da siehst, dass da sich was tut. Ich meine, die Mühlen mahlen auch immer ganz gerne etwas langsamer bei uns im Land. Aber wenn es nach vorne geht, wir machen es ja immer gründlich, dann soll es ja auch so sein. Also das wäre eine ganz gute Marschrichtung.
Ja, und ich glaube,
nächstes Projekt, was Zeit frisst, Siddiq, also was steht an? Was ist jetzt noch, also jetzt sprechen wir an einem Freitag. Ich hoffe, das Wochenende hast du frei.
Ja, tatsächlich. Also morgen und übermorgen, weil ich halt die letzten Wochen weg war, habe ich mir freigenommen, um die Familien zu besuchen. Heute noch ein paar Telefonate, ein paar Verhandlungen noch auf dem Zettel. Vielleicht nochmal eine Brainstorming-Session zu einer neuen Strategie. Aber dann darf ich mich auch ins Wochenende verabschieden, weil die nächste Woche geht dann richtig gut los und dann muss ich wieder auf Reise.
Ach, guck mal, wo geht's dann hin?
Wieder Berlin, Frankfurt und dann nach Paris.
Ja, dann will ich dich gar nicht länger aufhalten. Ich freue mich sehr, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir zu sprechen. Ich finde es auch herrlich, dass du dein Käffchen da immer dabei hast und zwischendurch auch das mal genießen kannst. Ja, das ist ja immer ganz schön, wenn man da auch mal so ein kleines Timeout hat. Siddiq, herzlichen Dank für dein Gespräch und deine Zeit.
Ja, sehr, sehr gerne, Miriam. Danke dir für die Einladung. War echt cool, das Gespräch.
Toi, 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 weiterhin mit deinen vielen Projekten. Und wir sprechen uns auf jeden Fall wieder, ne?
Das machen wir. Wir sehen uns ja spätestens dann wieder an der Akademie.
Ganz genau. Mach's gut.
Ciao.
Ciao.